Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Es ist einmal mehr Zeit vor Woche 6 von Österreichs American Football Aushängeschild, dem Arizona Cardinals Tightend Bernhard Zajkowicz zu hören. Bernhard, einmal mehr schön, dich in der Win Today Football O'Clock Leitung zu haben.
Ich freue mich, da zu sein. Servus.
Bernhard, wir machen das ganz schnell. Quick Start. Wir sprechen gleich über deine Mannschaft und was sich gestern alles zugetragen hat.
Die Arizona Cardinals.
20-34 lautete aus Sicht der Arizona Cardinals dann der Endstand in Woche 5 beim Aufeinandertreffen mit den Cincinnati Bengals. Das Heimspiel, das verloren gegangen ist. Und bevor ich dich dann mit Fragen zu einer weiteren Niederlage de facto quälen muss, kleiner Exkurs. Ich hasse Fantasy Football. War die letzten beiden Jahre schon sehr, sehr knapp davor zu sagen, ganz ehrlich, es nimmt mir sehr viel Freude an Spielen unvoreingenommen zu sehen, zu betrachten. Jetzt dann endlich der Deckel drauf. Das liegt auch an chronischer Erfolgslosigkeit. Das liegt auch daran, dass ich mir persönlich immer gedacht habe, okay, jetzt bist du super smart und probierst mal irgendwie per Out-of-the-Box-Thinking irgendwas, das High-Risk, High-Reward ist. Und es war wenig überraschend, dann oft ein Move, der oder eine Sache, die komplett in die Hose gegangen ist. Und dieses Out-Thinking oneself, auch in der vergangenen Woche wieder ganz weit vorne gewesen, denke mir so, Joe Burrow und diese Wade, das sieht nicht gut aus, kein Downfield-Passing-Game vorhanden. Na, weißt du was, die Arizona Cardinals Defense in unserer 16er-Liga wohlgemerkt, wo es am Waiver Wire und dann auch bei den Availabilities schon sehr dünn wird, die wird mir helfen. Zack, Arizona in den Kader geholt und auf einmal ist es dann die Jamar Chase Show. Der Gegner hat die San Francisco 49ers, der hat mal locker flockig 26 Punkte gemacht, die Cardinals Defense nur 5, heißt mal im Saldo minus 21. Ich werde Fantasy Football auch weiterhin hassen, nicht aber die Arizona Cardinals oder eines der 31 Teams. Da gibt es auch eine lustige Episode, zu der wir dann vielleicht später noch kurz Stellung beziehen können und über die wir plaudern können. Long story put short, nachdem du gestern auch wieder an der Seitenlinie Platz nehmen durftest, ein Thema, das uns so ganz nebenbei dann in Teil 2 begegnen wird. Wie war's? Erste Reihe fußfrei, die Jamar Chase Show beobachten, betrachten zu dürfen?
Ja, also aus unserer Sicht nicht so schön, aber ja, schwierigere Partie als sonst. Also jetzt irgendwie die anderen Wochen bin ich immer da gesessen und habe gesagt, ja, eigentlich hat sich so angefühlt, als hätten wir gewinnen können. Aber dieses Spiel in der zweiten, also erste Halbzeit haben wir gut gespielt eigentlich, als wir mal ins Rollen gekommen sind. Aber die zweite Halbzeit hat sich irgendwie so angefühlt, als würde es so bergab gehen. Und das ist dann irgendwie ein komisches Gefühl, vor allem wenn man selber nichts dran ändern kann und einfach nur zuschauen kann, so wie du sagst.
Fünftes Spiel der Saison. Das fünfte, in dem man zumindest einmal eine Führung inne hatte. Und das zeigt, glaube ich, schon auch die Potenziale der Arizona Cardinals. Und gerade vergangene Woche, auch nachdem man sich gegen die 49ers sehr, sehr lange im Spiel halten konnte, gab es von Medienberichterstatterinnen und Berichterstatterseite sehr, sehr viel Lob für die Cardinals. Hätte niemand erwartet, dass man auch nur annähernd so kompetitiv wäre. Und dann gibt's den wahrscheinlich schon Downer gegen die Cincinnati Bengals zu Hause. Und das Ganze, vor allem was auch das Defensive Backfield anbelangt, wo Jamar Chase machen konnte, was er wollte, ohne Buda Baker, der Star Safety, wieder nicht mit von der Partie gewesen. Und da stellt sich den Beobachterinnen und Beobachtern von außen natürlich die Frage, Wie sehr fehlt so jemand? Was sind Unterschiede, die ein Buda Baker vor allem gestern hätte machen können?
Und wir haben eh schon ganz viel über ihn geredet. Es ist also diese ganzen außer-football-technischen Qualitäten, die er mitbringt, jetzt mal vorweggelassen, weil da wissen wir, dass er einfach eine Leadership-Rolle füllt, die er zwar versucht noch einzunehmen, aber es ist halt einfach nicht dasselbe, wenn er nicht am Feld steht. Aber das alles mal vorweggelassen, seine spielerische Qualität macht natürlich einen riesen Unterschied, egal ob es sein Downhill Run Support ist, obwohl er Free Safety spielt, weil er einfach die Mentalität dazu hat. Das hat nicht jeder Safety. Manche Safeties, die sind da mehr fokussiert darauf, nicht verletzt zu werden oder nicht tief geschlagen zu werden. Aber der Buda hilft sowohl im Run und natürlich auch im Pass-Game. Und für mich das Play, wo es wirklich gezeigt hat, dass wir ihn brauchen, ist der nach der Halbzeit, dieser eine tiefe Post direkt über die Mitte, wo halt genau der Safety eben geschlagen wurde. Was nicht passieren sollte, also gegen einen tiefen Safety sollte man eigentlich keinen Post kassieren, also genau dazu ist der Safety da, deshalb heißt auch Post Safety, der eine tiefe Safety, und ja, das ist halt unfortunate irgendwie, und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der andere Safety das Play gemacht hätte, aber hat er in dem Fall nicht, und ich glaube, in dem Moment haben viele Leute eben an den Buda gedacht, wie wäre das gewesen, wenn er jetzt da gewesen wäre, aber ja, er ist nicht da, und da kann man jetzt leider nicht so viel dran ändern, aber natürlich hinterlässt er ein Riesenloch auch am Spielfeld, abgesehen von seiner Leadership-Rolle.
Für die, die es vielleicht nicht ganz genau verfolgt haben, Buda Baker wurde nach Woche 2 auf Injured Reserve gesetzt. Das heißt, mindestens 4 Spiele, die er pausieren wird müssen. Heißt wiederum frühestens in Woche 7 zurück. Was auch auffällig war oder auch in Erinnerung bleiben wird, ist die Art und Weise, wie sich Jonathan Gannon vor die Mannschaft gestellt hat und auch gesagt hat, wenn der beste Spieler der Opposition durch unsere Secondary läuft und tut, was er will, dann ist es ein Problem, das mit mir beginnt und das in meinen Verantwortungsbereich fällt, sieht man immer wieder. Aber die Art und Weise, wie er es auch gesagt hat, deutet schon darauf hin, dass ihm das wirklich auch nahe geht und dass ihm das auch wirklich wichtig war, quasi das rauszubringen, zu sagen, hey Mannschaft, seht her, hier ist der First-Year-Head-Coach, der Verantwortung übernimmt, diese Accountability, die so oft klischeehaft auch vorangeschoben wird, nicht nur als leere Worthülse interpretiert, sondern tatsächlich auch lebt. Ist das etwas, das jetzt nur von außen so wirkt, wo ich vielleicht mehr hineininterpretiere als ist, oder ist das auch mannschaftsintern so wahrgenommen worden? Da schau her, Coach stellt sich vor die Mannschaft und übernimmt Verantwortung.
Also so direkt zu seinem Statement jetzt nicht, aber so präsentiert er sich eigentlich schon seit seinem ersten Tag bei uns. Also er hat schon immer sehr transparent mit uns geredet und was will er achieven, egal ob es jetzt ist, warum wir jetzt einen Low Day haben oder einen High Day haben oder warum haben wir eine Curfew um 10 am Abend. Eigentlich alles, was bei unserem Schedule ist oder wie oft wir liften, hat er uns eigentlich immer erklärt, und immer wenn irgendwo was war, wo Fragen waren oder wo Spieler gesagt haben, keine Ahnung, wird anders vielleicht mehr Sinn machen. Also man kann auf jeden Fall mit ihm über solche Sachen reden, und er hört den Spielern auch zu, und er will auch, dass die Spieler sagen, wenn ihnen etwas nicht passt. Also er seit seinem ersten Tag versucht er eigentlich da eine sehr offene Gesprächsbasis zu etablieren. Und auch seit dem ersten Tag hat er uns immer wieder gesagt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, so wie er sich es vorgestellt hat oder gewünscht hat, dass er eben Änderungen dann sucht oder ein bisschen versucht zu tweaken. Natürlich am großen Ganzen will man immer möglichst wenige Änderungen machen, vor allem wenn man gerade neu zum Team kommt und alle müssen sich einspielen und die Kultur muss etabliert werden. Da will man nicht einmal pro Woche irgendwas Fundamentales ändern, weil sonst wird man sich nie einspielen. Aber er ist auf jeden Fall nicht scheu, Fehler einzugestehen und dann Änderungen zu machen. Und deshalb, ich glaube, die Verwunderung hat sich jetzt in Grenzen gehalten, einfach weil er das schon die ganze Zeit so lebt.
Gestern ein schwarzer Tag gewesen für viele Difference Maker in der NFL, viele Leistungsträger, die sich schwer verletzt haben, die in dieser Saison dann auch nicht mehr zu sehen sein werden. Viele, die sich verletzt haben, wo noch nicht ganz klar ist, wie lange sie dann noch wirklich ausfallen werden. Als erstes kommt einem natürlich sofort Matt Milano, das Herz und wahrscheinlich auch die Seele der Buffalo Bills Defense in den Sinn, der mit an sich ergrenzter Wahrscheinlichkeit 2023 nicht mehr spielen wird können. Justin Jefferson hat sich verletzt, Travis Kelce komisch umgeknickt. Es gab aber eben auch bei den Arizona Cardinals Verletzungen zu verzeichnen. James Conner hat die Partie begonnen, konnte sie aber nicht beenden. Und formuliert es dann gleich auch als Doppelfrage, gibt schon ein Update zu James Conner und inwieweit ist schon absehbar, wann Kyler Murray auf Seiten der Cardinals wieder das Feld wird als Starter betreten dürfen?
Wegen dem James habe ich kein Update soweit. Ich habe ihn heute auch nicht gesehen, also ich denke, der wird irgendwelche irgendwelche Auswertungen mit Ärzten machen. Und der Kyler, der trainiert noch nicht mit dem Team mit. Man sieht ihn zwar immer wieder Bälle werfen selber, aber solange er noch auf dieser Injured-Liste ist, darf er, glaube ich, gar nicht mit dem Team gemeinsam trainieren. Deshalb ja, sobald er davon runterkommt, wird das erste Mal sein, dass er mit uns mittrainiert.
Und die NFL, das ist leider auch die bittere Realität. Das ist diese Next-Man-Up-Liga. Es gibt auch diese Next-Man-Up-Mentalität. Man darf sich nicht so lange auf verletzte Spieler, die jetzt nicht mehr contributen können, konzentrieren. Und das war gestern aus Sicht der Cardinals in Anführungszeichen schön zu sehen, den Umständen entsprechend, dass es das tatsächlich gab. Nämlich hat Amari DiMercado für Aufsehen gesorgt. Da waren ein paar richtig coole Moves mit dabei. Ein undrafted Free Agent, sowieso jemand, dem dann ohnehin noch ein klein wenig mehr Sympathien zufliegen. Wer ist er und wie sehr out of nowhere kam das tatsächlich? Oder gab es Cardinals intern schon das Wissen, das ist ein Baller, der kann spielen?
Wir haben schon alle gewusst. Ich glaube, das hat auch in der Preseason immer wieder so funkenhaft gezeigt, dass er auf jeden Fall spielen kann und sich seinen Platz auch verdient hat. So. Aber so wirklich gewusst hat es dann im Endeffekt keiner, weil er halt noch nicht so wirklich, er war zwar unser Third Down Running Back, so mehr oder weniger, seit ein paar Wochen, aber wir so als Workhorse quasi, als Nummer 1 Running Back spielt, wusste keiner so wirklich, deshalb ist es immer schön zu sehen, vor allem, dass er dann auch gleich seinen ersten Touchdown macht, bei einem langen Lauf oder mittellangem Lauf, ist natürlich schön mit anzusehen und so wie du sagst, für einen Undrafted ist das natürlich dann immer schön, wenn man sieht, dass der sich entgegen den Erwartungen quasi das alles erarbeitet und dann eben, wenn der Moment kommt, dass er bereit dafür ist. Und was ein bisschen ironisch ist, ist am Tag davor, im allerletzten Meeting, hat der Gannon den James Conner gebeten, oder ich weiß nicht, ob er ihn gebeten hat oder ob der James Conner das selber machen wollte, aber er hat quasi so eine kurze Speech gehalten und da hat er ein Zitat quasi präsentiert, wo es eben drum ging, zusammengefasst, dass man quasi für seine Chance bereit sein muss und dass man nie weiß, wann die kommt und was für eine Verschwendung es nicht wäre, wenn die Möglichkeit kommt, aber man nicht ready für die Möglichkeit ist, obwohl man die ganze Zeit danach bettelt, so eine Möglichkeit zu bekommen oder sich danach sehnt. Und deshalb echt schön zu sehen, oder auf der einen Seite blöd zu sehen, aber auf der anderen Seite schön zu sehen, dass genau dann in dieser Position Group das zutrifft und dass derjenige bereit war für diesen Moment.
Einer, der definitiv bereit war am gestrigen Sonntag, wir zeichnen das Gespräch wie immer an einem Montag auf, erscheint dann zeitig in der Früh europäischer Zeit am Dienstag. Einer, der bereit war, war Jamar Chase. Die Statline spricht für sich: 15 Receptions für 192 Yards und 3 Touchdowns. Eine Woche, nachdem er nach einer Niederlage gesagt hat, ich bin immer offen gegen die Cardinals, war es tatsächlich öfter als nicht. Wenn du so Premium Talent, so wirkliche Difference Maker dann auch live beobachten darfst und kannst, was fällt dir da auf? Was nimmst du da mit? Natürlich willst du die Scores gegen die eigene Mannschaft nicht sehen, das ist völlig logisch, aber trotzdem reden wir von Jamar Chase potenziell von einem Generational Talent. Wie beobachtest du sowas von der Seitenlinie aus?
Eigentlich immer, wenn man solche Leute beobachtet oder wenn man gegen sie spielt, die in der NFL trotzdem nochmal so viel besser sind als die große Menge, dann fällt mir persönlich auf, dass wie sie sich geben oder wie sie quasi am Feld sind, also ihre Persona ist einfach, also der Chase jetzt spezifisch, wenn ich den angeschaut habe, der war eigentlich die ganze Zeit relaxed, egal was für eine Situation es war, und hat einfach ausgestrahlt, dass er weiß, eben genauso wie er in dem Interview gesagt hat, okay, ich bin besser als der gegenüber von mir und gib mir einfach den Ball, ich mache das Play schon so mit links quasi. Und ich glaube, dass das auch einen guten Spieler von einem sehr guten Spieler absetzt, dieses, wie man über sich selber denkt und wie selbstbewusst man sich selber ist. Weil ich glaube, in vielen Momenten sind dann die guten Spieler zwar genauso offen wie der sehr gute Spieler oder eben auch nicht offen, und dann kommt der Ball aber trotzdem und der sehr gute Spieler, der einfach keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, was passiert, wenn ich den Ball jetzt nicht fange, oder was passiert, wenn ich den Tackle jetzt nicht mache in der Situation, dann macht er halt einfach den Catch. Und wenn er ihn nicht macht, dann macht er wahrscheinlich 10 Minuten später in einer noch wichtigeren Situation den Catch. Und das ist ganz, ganz cool zu sehen, wie entspannt und wie leicht das Spiel eigentlich für ihn ausgeschaut hat.
Für die Cardinals geht's mit 1-4 in der Bilanz als nächstes zu den Los Angeles Rams. Unangenehme Aufgabe, ein Rams-Team, das auch deutlich besser agiert, als man vielleicht in der Offseason gedacht oder vermutet hätte. Und da gab es gestern dieses spannende Aufeinandertreffen mit den Philadelphia Eagles, das Letztgenannte dann auch für sich entscheiden konnten. Und vor allem auffällig, die Rams konnten, nachdem sie in Halbzeit 1 ganz gut mitgehalten hatten, keinen Punkt in Halbzeit Nummer 2 mehr erzielen. Das hatte auch damit zu tun, dass die Eagles Drives mit 17 Plays und 13 Plays lanciert hatten. Inwieweit hat man sich das schon irgendwie angesehen? Inwieweit ist das Thema Ball Control für kommende Woche gegen die Rams ganz weit oben auf der Cards Agenda?
Beschäftigt damit haben wir uns heute noch nicht. Heute am Montag ist einfach immer nur abschließen mit dem letzten Gegner quasi nochmal anschauen, verbessern. Aber eigentlich das große Thema ist abschließen mit letzter Woche, Kopf frei kriegen für nächste Woche. Aber generell gesprochen ist das immer etwas, was man als Coaching-Staff oder Scouting-Staff was auch immer, schaut, was machen die anderen gut gegen den Gegner, gegen den wir jetzt spielen werden, und was haben sie schlecht gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, und das ist dann an den Coaches quasi eben jetzt heute am Nachmittag und am Abend und morgen quasi den Gameplan zusammenzustellen, was sie denken, was in unsere Qualitäten passt, weil es kann ja sein, dass die Eagles, das, was sie gemacht haben, dass das überhaupt nicht unsere Identität ist und dass es nicht übersetzt quasi. Und dann müssten wir halt entweder andere Gegner gegen die Rams schauen, ob die was Ähnliches machen, oder wir müssten selber mit einem Plan daherkommen, wo wir denken, dass wir den am besten umsetzen können. Aber natürlich schaut man immer, was vorherige Gegner gemacht haben, und versucht das dann mit seinen Stärken quasi auch so auszuspielen.
Dann lass uns die Woche mit Cincinnati oder die Niederlage gegen Cincinnati abschließen. Vorausgeblickt haben wir auch schon ein klein wenig. Würde meinen, dass wir unseren wöchentlichen Deep Dive folgen lassen. Ein Thema, dem wir uns ganz besonders widmen, das heißt an dieser Stelle wie immer
das Thema der Woche.
Das Thema der Woche, der Deep Dive in Richtung einer Angelegenheit, die vielleicht nicht so viel Beachtung bekommt, auch nicht so häufig besprochen wird, wie man es tun sollte. Und da haben wir uns diese Woche für was entschieden, das so offensichtlich ist, auch immer im Bild ist, worüber die, sage ich jetzt einfach mal, meisten vielleicht gar nicht so viel wissen. Es geht um die Sideline. Wenn das Spiel eingefangen wird, wenn die Kameras dann vielleicht auch auf den Spielzug zugehen, sieht man trotzdem am Anfang immer die eine oder andere Seitenlinie, vielleicht beide, vielleicht auch nur eine. Zwischen den Replays immer wieder Reaktionen von den Coaches, von den Spielern. Sobald es hitziger wird, auch zwischen Spielern, auch darüber werden wir sprechen, wird das sofort eingefangen. Man steht dort unter ständiger Beobachtung. Das ist über 3 Stunden dann auch die Heimat eines NFL-Teams. Extrem viel, was dort passiert. Viele Moving Bits and Pieces. Aber beginnen wir vielleicht mal ganz von vorne, wie ist die Sideline eigentlich aufgebaut?
Also jetzt mal ganz grundsätzlich gesprochen, gibt es auf der Sideline, ich glaube am besten zum Erklären ist so, also in der Mitte auf der 50-Yard-Linie, also wenn man die Sideline quasi halbiert, da ist das Trinken und das Wasser und da, genau, da werden die Wasserflaschen aufgefüllt und was auch immer, da sind ein paar Snacks und solche Sachen und links und rechts davon sind eben Bänke, wo eben Offense und Defense sitzt und wo die Positionsgruppen quasi so ihre eigenen Plätze haben, wo sie wissen, okay, da gehen wir hin nach dem Drive und besprechen die Plays eben mit dem Coach, die wir gerade gespielt haben. Sonst, was gibt's noch auf der Sideline? Es gibt Fahrräder, wo man sich draufsetzen kann und aufwärmen kann oder warm bleiben kann. Dann gibt's das Injury Tent, wo man reingeschickt wird, bei Concussion-Verdacht oder bei irgendwelchen anderen Verletzungen. Aber ja, sonst ist eigentlich nicht viel auf der Sideline. Es wirkt aber so, als wäre auch nicht wirklich viel mehr Platz für irgendetwas, weil halt so viele Leute dort herumstehen.
Leute, ein gutes Stichwort. Durfte selber schon an ein paar NFL-Seitenlinien stehen oder mit sehr, sehr gutem Blick darauf. Es ist ziemlich crowded. Wie viele Leute vielleicht auch aus welchen und wie vielen unterschiedlichen Sparten sind dort tatsächlich? Immerhin sind es Spieler, Coaches, die ganzen Betreuer, die Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die man nicht vergessen darf, dann Technikpersonal und dergleichen. Einfach Pi mal Daumen. Wie sehr wuselst da wirklich, wie viele Leute sind an einer NFL-Sideline?
Also jetzt die ganze Sideline mit den ganzen Medienleuten und so, weiß ich nicht, aber ich glaube einfach nur Football-Leute, also Spieler, Coaches, die Betreuer von unserem Team jetzt selber sind sicher zwischen 70 und 90 Leuten, also schon recht viele. Die Medienleute, die du angesprochen hast, die sind, glaube ich, beide außerhalb von den 25ern. Also Spieler sind zwischen den 25ern. Das ist quasi unser Bereich. Also Spieler, Coaches, Betreuer, alle, die zu unserem Verein gehören. Und dann außerhalb sind die Medienleute. Das heißt, die nimmt man gar nicht so wahr. Die Leute mit den Schüsseln, wo sie den Ton auffangen und so. Also die interferieren da nicht so viel mit uns. Aber zwischen den 25ern sind es sicher 70 bis 90 Leute und da gibt's alles. Das sind unsere Ärzte sind da, unsere Strength Coaches, unsere normalen Physios sind da, natürlich Coaches und Spieler auch und dann auch individuelle Leute von der NFL, eben jetzt, die zum Beispiel schauen, ob jemand eine Concussion hat oder also so individuelle Leute, die jetzt nichts mit dem Team zu tun haben, aber trotzdem eben versuchen, dass halt alles mit rechten Dingen zugeht und dass nicht Leute wieder ins Spiel geschickt werden, obwohl sie nicht ins Spiel gehören und so.
Aber das zeigt schon, 70 bis 90 Leute jetzt nur mal dem Team zuzuordnen, das ist logistisch ein riesen Unterfangen, ein Riesenunternehmen. Und jetzt kennst du es wahrscheinlich nur tatsächlich dann vom wirklich ins Stadion kommen und dann auch an die Seitenlinie kommen. Aber wie früh wuselt es da schon? Wie früh wird da tatsächlich begonnen aufzubauen? Bänke und Trinken und Logistik und alles dahinter. Ist das sonst permanent schon an der Seitenlinie oder beginnt das vielleicht schon einen Tag, eineinhalb Tage vorher? Wie muss man sich das vorstellen?
Das weiß ich nur von der Preseason, weil wir da eben im Stadion trainieren und immer am Tag vorm Spiel, wenn wir halt unser Walkthrough noch haben, zu dem Zeitpunkt schon, also so wie es bei uns im Stadion ist, da muss das Feld ein bisschen verschoben werden, dass sich die eine extra Tribüne noch ausgeht. Und am Tag vorm Spiel ist die dann schon drinnen. Also es ist schon am Tag davor fangen die Aufbauarbeiten auf jeden Fall an. So richtig buseln tut es dann erst am Tag, was wird es sein, 4 Stunden davor, 3 Stunden davor. Die Medienleute sind natürlich viel früher schon dort und dann 2 Stunden oder so vorm Spiel kommen die ersten Spieler aufwärmen und ja, lauter so Sachen. Also so wuseln tust dann erst so 2 Stunden vorm Spiel. Aber Arbeiten passieren, glaube ich, schon am Tag davor, von denen ich wahrscheinlich zu 90% gar nicht weiß, was da alles passiert.
Gibt es aus Spielersicht vielleicht auch von den Coaches aufgetragen oder dergleichen oder von den Spielern so etabliert Do's and Don'ts an der Seitenlinie?
Nein, also doch haben wir eine Regel, die immer wieder gepredigt wird. Es gibt so eine, also die Seitenlinie ist ja weiß und dann hinter der weißen Linie gibt es eine gelbe Linie, die ist so 1-2 Yards hinter der weißen Linie und dahinter haben wir uns alle aufzuhalten, sowohl Coaches als auch Spieler. Die Coaches halten sich meistens nicht dran, aber die meisten Spieler stehen auf jeden Fall dahinter. Und ja, also das ist so das Einzige, was vom Coach quasi verlangt wird. Aber abgesehen davon ist, glaube ich, so ganz normale Sachen. Natürlich zum Beispiel so wie wir, die jetzt halt inactive sind und trotzdem auf der Sideline sind. Wir versuchen dann halt einfach die Spieler, die im Spiel sind, falls sie irgendwas brauchen, irgendein Handtuch oder wenn sie das iPad gerade nicht finden oder was auch immer. Zum Beispiel vor 2 Spielen hat der Sackard seinen Helm einfach nicht mehr gefunden. Dann haben wir halt nach dem Helm gesucht. Aber ja, so sonst bitte benimm dich wie ein normaler Mensch. Ich glaube, das ist eine gute Regel.
Würde jetzt auch der Hausverstand einem wahrscheinlich diktieren und trotzdem ist es ja spannend, weil man über 3 Stunden in der Auslage ist und je nachdem, wer das auch überträgt und woher das übertragen wird, geht es bis hin in alle Haushalte in den USA. Und da ist man dann natürlich von den dutzenden Kameras unter ständiger Beobachtung. Wie sehr hat man das auch im Hinterkopf zu wissen, okay, Nasenbohren wäre jetzt eher deppert, weil mit Pech wird das zum Meme und dann in 10, 15 Jahren noch Thema im Internet?
Ja, also man ist sich dessen schon bewusst und man weiß auch, dass wahrscheinlich jeder zweite Satz aufgefangen werden könnte, wenn sie das wollen. Egal, ob es jetzt ein Mic'd-Up-Spieler ist oder ob es eben so ein Tonmann ist, der versucht, was aufzufangen. Aber jetzt, wo du es gemeint hast, eben mit dem Beobachten, es gibt doch eigentlich sehr viele Regeln von der NFL aus, wie man auf der Sideline auszuschauen hat, was ich eigentlich ganz witzig finde. Aber zum Beispiel darfst du keine Smartwatch haben. Logischerweise musst du Teamgear anhaben und solche Sachen. Also es gibt einen Dresscode, wie man auszuschauen hat auf der Sideline, wenn man gedressed ist und wenn man nicht gedressed ist. Also es gibt doch sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Regeln.
Siehst du, wir nähern uns dem Thema insofern an, als dass wir darüber reden und wer weiß, was da die nächsten Minuten dann auch noch passieren wird. Wie so oft gab es an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock auch die Möglichkeit für Userinnen und User Fragen zu stellen und ein User namens Aaron, der hat einen Videoclip durchgeschickt von einem Twitter-Account, wo Gestern bei der Niederlage der Broncos, der Heimniederlage gegen die New York Jets, Russell Wilson und Head Coach Sean Payton zu sehen sind, wie sie vermutlich nicht so auf der gemeinsamen Seite des Playbooks waren. Da dürfte was ziemlich schief gelaufen sein. Und sowas ist natürlich für die Kameraleute absolutes Gold. Das wird dann auch in der ersten möglichen Unterbrechung sofort eingespielt. Seht her, da gibt es Unstimmigkeiten zwischen Headcoach und Franchise Quarterback. Der Link zu diesem Video ist auch wie immer in den Shownotes dieses Podcasts zu finden. Aber wie reagierst du, wenn du dir auch eine Partie dann vielleicht privat ansiehst oder zur Unterhaltung auf solche Dinge? Wie cool muss man manchmal auch an der Seitenlinie, an der Sideline bleiben, auch wenn es in einem brodelt? Also die Coolness, die hat Russell Wilson und die hatte Sean Payton gestern auch nicht. Und so gefühlt kommt es in diesem Jahr noch öfter als ohnehin schon vor, dass es so viele Sideline, so memeable Incidents gibt. So, das waren jetzt vier Fragen in einer. Versuch's nochmal aufzuzäumen. Täuscht dieser Eindruck, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr Unstimmigkeiten an Seitenlinien gibt, oder ist dir das auch schon aufgefallen?
Ob es jetzt mehr ist als die Jahre davor, weiß ich jetzt nicht so ganz, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach versucht wird, immer mehr zu zeigen, weil es halt, so wie du sagst, interessante Szenen sind für die Fans, für die Spieler oder Coaches in dem Moment ist es natürlich, und die denken ja in dem Moment auch nicht dran, jetzt werde ich wahrscheinlich gefilmt, weil ich gerade mit dem Starting Quarterback schimpf. Und deshalb, ich finde das auch nicht, also ich würde jetzt auch nicht wollen, wenn ich ein Headcoach wäre, dass ich meinen Spielern oder Coaches sage, wir streiten nicht auf der Sideline. Sondern wenn es halt was gibt, wo man drüber reden muss und halt irgendwas nicht passt, wo man ein bisschen lauter werden muss, und solche Sachen gibt's, ja, ich meine, das ist ja nicht schlimm, dann will ich das auch besprochen haben auf der Sideline. Natürlich nach außen hin zeigt's, dass da nicht alles rund läuft und ist nicht die beste Körpersprache und all das. Also ist vielleicht als Gegner, wenn man das sieht, denkt man sich, die wollen eh nicht füreinander spielen oder so, die brechen wir locker. Aus der Hinsicht ist es natürlich suboptimal, aber ich meine, im Endeffekt spielt ja jedes Team sein eigenes Spiel, ganz egal, wie viele Kameras da drauf sind, und solange die Spieler das nur schaffen, dann im Team zu lassen und nicht, oh, also weil Russell Wilson oder Sean Payton, die werden sicher in der nächsten, im nächsten Interview genau danach gefragt werden, und solange sie eben schaffen, das außen vor zu lassen und einfach, ja, wir hatten halt Unstimmigkeiten, aber wir haben sie jetzt beseitigt. Solange sie das schaffen, glaube ich, ist es kein großes Problem, aber ist halt trotzdem amüsant für die Fans, und man fühlt sich halt irgendwie sehr viel mehr engaged, wenn man sowas sieht, von den Coaches und den Spielern, weil sie dann nicht ausschauen wie diese perfekten Profisportler und Profi-Coaches, sondern wie ganz normale Menschen, die sich halt auch streiten oder halt, wo halt irgendwas nicht passt.
Hattest du aber mal das Gefühl, dass vielleicht jemand auf Österreichisch extrem heiß war, die Betriebstemperatur vielleicht auf 180, und der sich dann aber am Riemen gerissen hat und versucht hat, das runterzuschlucken? Oder ist die Emotion im Moment dann doch so dominant, dass sie öfter als nicht raus muss?
Also so per se aufgefallen ist mir das jetzt noch nicht, dass ich irgendjemanden beobachtet habe und gesehen habe, ui, der ist gerade sehr, sehr wütend oder heiß, aber dann nichts gemacht hat. Ich glaube, es kommt auf die Person selber drauf an. Also es gibt einige Spieler bei uns im Team, die sehr emotional spielen und generell emotionale Menschen sind und die das einfach rauslassen müssen, weil sie sonst nicht der sind, der sie sind, und die spielen dann auch nicht gut, wenn sie das gezwungen zurückhalten. Und dann gibt's halt Spieler, die einfach generell das mehr für sich behalten, und vielleicht merkt man, dass sie gerade komplett pissed auf irgendeine Situation sind, egal ob sie gerade einen Ball nicht bekommen haben, den sie bekommen hätten sollen, oder irgendwas anderes nicht passt, aber dann halt trotzdem für sich behalten. Deshalb um die Frage zu beantworten, nö. Aber ich glaube, im Endeffekt wäre es jedem Spieler eigentlich egal, ob er da jetzt gefilmt wird oder nicht.
Soweit du das beurteilen kannst, sind alle Sidelines gleich aufgebaut oder ähnlich aufgebaut oder gibt es da mitunter auch drastischere Unterschiede?
Nein, also soweit ich das beurteilen kann, ist, glaube ich, genau identisch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das von der NFL so vorgegeben ist.
Jetzt gibt es trotzdem Unterschiede, was die Architektur der Stadien anbelangt. Und mir kommt da immer wieder das Beispiel von Miami in den Sinn, wo im September und Oktober die gegnerische Mannschaft genau in dem Bereich des Stadions ist, wo die Sonne voll hinscheint, während die Sideline der Dolphins schön im Schatten liegt. Und das bringt dann auch brutale Temperaturunterschiede mit sich. Ich glaube, es war letztes Jahr in Woche 3 oder 4, als die Bills in Miami gastieren mussten, vorvergangene Woche das 70-Punkte-Spiel der Denver Broncos. Sowohl die Bills als auch die Broncos mussten über den gesamten Nachmittag mit dem 1 PM-Kickoff in der Sonne brüten. Und bei beiden Spielen ist der Temperaturunterschied zwischen der Miami-Seitenlinie und der Gegner-Seitenlinie eingeblendet worden. Und das waren zwischen 10 und 15 Grad Unterschied. Einfach nur, weil die einen im Schatten stehen und die anderen in der gleißenden Sonne.
Würdest du dir Celsius oder Fahrenheit?
Celsius.
Boah.
Würdest du dir sowas für die Cardinals auch wünschen, wenn du könntest? Die Cardinals haben ja immerhin bis zum Opening von State Farm Stadium und damals University of Phoenix Stadium im Sun Devil Stadium gespielt. Ich glaube, dort war es einfach nur so, dass die Sonne senkrecht über den Sun Devil Stadium gestanden ist und alle gegrillt worden sind. Aber sowas wie bei den Dolphins, wäre das was, wo du sagst, eigentlich wäre das cool, wenn die Cardinals das auch hätten?
Ich glaube schon, dass wir einen Vorteil daraus hätten. So wie es jetzt ist, ist halt, weil in Phoenix ist es schon wirklich, wirklich heiß, vor allem am Anfang von der Saison eben. Glaube ich, dass es generell schwer wäre für beide Teams. Aber natürlich glaube ich schon, dass die Dolphins jetzt zum Beispiel einen Vorteil daraus ziehen, dass sie eben im Schatten, ich meine 15 Grad, das ist ja ganz brutal. Also ich glaube, die haben zu 100% einen Vorteil, dass sie eben die Schattenseite haben und nicht. Und warum nicht Vorteil oder Gebrauch davon machen, dass man in so einer heißen Umgebung ist. Die machen quasi das Umgedrehte wie die ganzen nördlicheren Teams, wo sie halt im Winter dann darauf vorbereitet sind, im Kalten zu trainieren und viele Teams, die halt zu ihnen traveln müssen, die werden halt geschockt von der Kälte dann. Deshalb finde ich jetzt überhaupt nicht verwerflich oder irgend sowas. Aber ich glaube, für mich als Spieler würde ich es mir jetzt nicht wünschen unbedingt, dass die Cardinals das auch machen, einfach weil es dann doch ein bisschen angenehmer ist in, was ist es, 25 Grad oder so in unserem Stadion, also klimatisiert, ist auf jeden Fall angenehmer für alle Beteiligten. Aber ja, könnte man drüber diskutieren, so glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall für mich als Spieler angenehmer, egal ob ich jetzt Gegner oder nicht bin, in Klimaanlage zu spielen.
Ich werde auch nicht müde zu betonen, dass solche Hot-Weather-Teams anfangen sollten, sich über diesen Vorteil auch Gedanken zu machen, weil die Cold-Weather-Teams das schon seit gefühlt Jahrzehnten auch machen und eben die andere Seite diesbezüglich, ich glaube, noch nicht so weit ist. Nachdem du noch ein paar Minuten auch Zeit hattest, in dich zu gehen und über Regeln und vielleicht auch unausgesprochene Regeln zu sprechen, also abseits jener der NFL, Smartwatches sind verbannt, Teamgear ist zu tragen. Noch irgendwas, das dir währenddessen in den Sinn gekommen ist, was an der Seitenlinie sonst noch so zu befolgen ist, auch wenn es vielleicht nirgendwo geschrieben steht?
Nein, so zum Befolgen jetzt nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber nein, glaube nicht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es ganz, ganz viele Regeln gibt, die eigentlich zu beachten sind und die auch irgendwo niedergeschrieben sind, die einfach nicht so kommuniziert werden mit uns, weil es so kleinere Regeln sind. Aber nein, die großen sind eben, wie man sich dresst und dann, was das Team einem vorgibt, wo man zu sein hat. Aber sonst gibt es eigentlich nicht so viele Regeln.
gibt dann spätestens in ein paar Wochen den großen Revisit zu dieser Sachlage. Abschließend natürlich immer der kleine Rauschmeißer, so du denn einen haben solltest, irgendwelche Hopperlas oder ein Hopperla an der Seitenlinie, das vielleicht mal passiert ist, das dir immer in Erinnerung bleiben wird?
Da war ich nicht dabei, da war ich glaube ich generell noch viel jünger, ich glaube das war vor einigen Jahren jetzt schon mittlerweile, aber das hat mit Sidelines zu tun, ich glaube das werde ich nie vergessen. Ich glaube es war Bill Belichick mit den Patriots und wie es so oft ist, die Coaches stehen so nah wie möglich am Spielfeldrand und es war halt ein Play, was zur Sideline gegangen ist und der Bill Belichick hat in dem Moment nicht so 100% aufgepasst und unser Head Coach momentan wird sagen, hey dude, there's a game going on. Und auf jeden Fall wurde der Typ halt genau hinten ins Knie quasi reingetackelt und hat den Belichick quasi niedergemäht und dann hat er das Spiel von der Sideline aus gecoacht und hat quasi geschaut, dass die Spieler sich so wegstellen, dass er das Spiel von seinem Spot auf der Bank gut beobachten kann. Ja, das ist ultra witzig, das glaube ich, werde ich nie vergessen.
Bill Belichick wird auch ein Thema sein im gewohnt dritten Part von Win Today Football O'Clock. Wir richten das Visier und blicken wie immer in die große weite Welt der anderen 31 NFL-Teams.
Rund um die NFL.
Gestern Abend, ich habe so formuliert, Sahnehäubchen auf Woche 5, nämlich die Kirsche. Sunday Night Football, vermeintlich, mit den Cowboys und den 49ers. Absolutes Gipfeltreffen, das kein Gipfeltreffen geworden ist, weil es sehr einseitig von den 49ers dominiert worden ist. Am Ende ein 42-10 Sieg der 49ers, die in der Vorwoche gegen die Cardinals zumindest eine Halbzeit mehr, länger Mühen hatten, es so deutlich auch zu gestalten, nachdem du eben vergangene Woche das Vergnügen hattest, in Anführungszeichen den 49ers zuzusehen. Ist das für dich das beste Team aktuell in der NFL?
Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt schon Matchups, wo ich jetzt nicht mein ganzes Geld auf sie setzen würde, einfach weil ich mir nicht sicher wäre. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, sind sie einfach ultra dominant und ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Argument gibt, dass sie einfach die Besten sind und wie gesagt, ich glaube, es gäbe einige Matchups. Ich würde ultra gern, wir haben off-stream kurz geredet und ich würde ultra gern die Lions gegen die 49ers sehen und einfach mal abwägen, erstens, wie gut die Lions sind, weil ich immer noch sehr davon überzeugt bin, dass die wirklich stark dieses Jahr sind. Und eben, wie sie gegen die 49ers abmatchen würden, weil es könnte natürlich auch sein, dass die 49ers komplett über die drüber laufen. Aber ja, so wie es jetzt ist, sind sie ultra gut und da kann keiner was dagegen sagen.
Ich durfte gestern für der Zone dieses Spiel kommentieren und es kam dann auch die Frage rein, so wo wir eine Schwachstelle verorten bei den San Francisco 49ers. Und wenn man dann so wirklich drüber nachdenkt, Skill Positions, nein. Quarterback, nein. Linke Seite der Offensive Line, nein. In der Defense auf jeder Seite oder auf jedem Level ein Playmaker, Special Teams total solide. Am ehesten eben noch diese unproven Right Side der Offensive Line. Die haben sich gestern gegen Micah Parsons aber auch sehr beachtlich geschlagen. Aktuell ein Team ohne wirkliche Schwäche und leider gibt's diesen Vergleich mit den Detroit Lions nicht, weil Detroit letztes Jahr eben nicht Erster in der Division geworden ist, die San Francisco 49ers aber schon, deswegen spielen sie dieses Jahr nur in Anführungszeichen gegen die Minnesota Vikings aus der NFC North. Dieses Duell wird's dann schon in 2 Wochen geben. Wenn wir aber im Norden der NFC sind, dort sorgt ein Positionskollege von dir aktuell für großes Aufsehen, Sam LaPorta. Der Second Round Tight End aus dem vergangenen NFL Draft der Detroit Lions, gestern wieder mit 2 Touchdown Grabs. Und vom Gefühl her, hab das jetzt noch nicht ganz tief nachrecherchiert, einer der besten Rookie Tight Ends der vergangenen Jahre, weil es eben auch so selten passiert, dass Rookie Tight Ends den auf beschworenen Immediate Impact haben. Sam LaPorta hat den definitiv. Wie beurteilst du sein Wirken, seinen Start in die Saison bisher?
Ja, also, weil du Stats angesprochen hast, ich habe da eine richtig coole gefunden. Es steht, also ich lese das jetzt einfach mal runter, also es ist auf Englisch, aber die drei besten Rookie Seasons ever, also in NFL History, bis jetzt gehören Mike Ditka, Kyle Pitts und Jeremy Shockey. Und die drei, also die drei haben die besten Statlines ever von Rookie Titans. Und die drei zusammen aber durch fünf Spiele, also so wie der Sam LaPorta gerade, haben 18 Receptions, alle drei gemeinsam, 18 Receptions, 284 Yards Receiving und 4 Total Touchdowns. Sam LaPorta hat in 5 Spielen alleine 25 Receptions, 289 Receiving Yards und 3 Touchdowns. Also das, finde ich, ist eine komplett gestörte Stat irgendwie. Also die zeigt auf jeden Fall, dass der super spielt momentan, und auch abseits von der Statline, also wie er blocken tut, wirkt er einfach schon wie ein sehr solider und wie ein Veteran eigentlich schon, sehr solide, sehr confident und ja, auf jeden Fall verdient, auch die Touchdowns, die dann gekommen sind. Und ja, ich glaube, jeder hat das Play gesehen, was die 49ers und die Lions gelaufen sind, was irgendwie sehr identisch, also nicht sehr identisch, sondern es war identisch, und wo der Kittel und der Sam LaPorta eben gescored haben bei so einem Reverse-Fake-Pass zum Tight End. Also ja, der spielt bis jetzt eine super Saison und ich hoffe, dass er das so weitermachen kann. Ich sage das immer wieder, dass das Schwere ist dann eben, dass konstant dann über eine längere Zeit zu machen. Aber so wie er jetzt eben gestartet hat, ist auf jeden Fall super und sehr cool zum Zuschauen.
Und wir zeichnen das Ganze wie immer vor Monday Night Football auf. Wer weiß, ob es heute Nacht nicht die große Coming-Out-Party eines weiteren Rookie-Titans gibt. Auf Seiten der Packers wäre das Luke Musgrave, auf Seiten der Las Vegas Raiders wäre das Michael Mayer. In ein paar Stunden sind wir diesbezüglich schlauer, dann gibt es aber eben auch schon Winter Day Football O'Clock zu hören und insofern auch Besseres zu tun. Wir alle sind mit ultradominanten New England Patriots Teams aufgewachsen und im weitesten Sinne sozialisiert worden. Bin tatsächlich noch vor dem Beginn der Dynastie zum American Football gekommen, kann mich also auch noch daran erinnern, wie die Patriots vielleicht noch nicht ganz Cream of the Crop waren. Ich glaube, du bist zum Football gekommen, als es schon eigentlich nur die Patriots gab oder irgendwie klar war, Playoffs ohne Patriots, das gibt's ohnehin nicht, außer in dem einen Jahr, wo Tom Brady dann ausgefallen ist und man trotzdem 11-5 gegangen ist, um dann am Tiebreaker an den Miami Dolphins zu scheitern. Und wir haben auch schon ein klein wenig über Bill Belichick gesprochen und das ist etwas, das mich auch mehrfach erreicht hat. Nach diesen zwei krachenden Niederlagen, 3-38 vorvergangene Woche gegen Dallas, 0-34, noch dazu zu Hause gestern gegen die New Orleans Saints. Winning Football auf absehbare Zeit bei den Patriots nicht in Sicht. Aber was glaubst du, muss passieren in dieser Organisation, in diesem Programm, um genau das dann wieder zu schaffen?
Ja, das ist also vor allem als Außenstehender immer sehr schwer zu sagen. Aber ich glaube, wenn es einer weiß, dann ist es eben Belichick. Die Frage ist, ob er die Kraft und Energie noch hat, jetzt so spät in seiner Karriere das Ganze quasi nochmal umzudrehen. Aber ich finde, was das einfach zeigt, ist, wie wertvoll es ist, einen Quarterback zu haben, der länger als 5 Jahre oder was auch immer schafft, bei einem Team zu bleiben oder wo das Team schafft, ihn zu behalten, und der auf einem hohen Level eben spielt. Weil eigentlich, ja, man könnte sagen, die haben immer die Pieces gehabt, die hatten eigentlich lange Zeit den Edelman, lange Zeit den Gronkowski, die Defense war, haben sie versucht, immer gleich zu halten, aber im Endeffekt das Einzige, was immer dort war, war Tom Brady und der Rest hat sich schon verändert in der Dynastie Brady oder Patriots, was halt eben zeigt, wie wichtig der Quarterback ist. Und ja, anscheinend passt das eben gerade nicht so. Ich weiß nicht, ob der logische Move ist, einen Quarterback zu draften oder zu traden oder überhaupt eine Veränderung zu machen. Vielleicht passt das der Rest vom Team nicht. Vielleicht passt die Dynamik gerade einfach nicht, weil ja Coaches auch weggegangen sind. Und weiß ich nicht ganz genau, was da jetzt vor allem der Quickfix ist. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es jetzt so einen Quickfix bei denen gibt. Ich glaube, wenn, dann müsste das wieder über ein, zwei Jahre aufgebaut werden, sowohl Coaches als auch Spieler. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Bill die Kraft und Energie dafür noch hat oder überhaupt einen Sinn in dem Ganzen sieht oder lieber sagt, ich glaube, jetzt reicht's.
Sind in jedem Fall sehr gespannt, wie sich das bei New England weiterentwickeln wird. Es gibt dann kommende Woche schon ein spannendes Aufeinandertreffen, nämlich mit seinem Ex-Offensive Coordinator, der mit den Raiders auch ein klein wenig vor sich hin kriselt mit Josh McDaniels. Das Ganze dann an derselben Stelle, wo die Patriots letztes Jahr auf unfassbare Art und Weise eine späte Führung noch verjuxt hatten und Chandler Jones den letztlich dann Rückwärts-Pass-Fumble zum Touchdown retourniert hatte. Also das war so viel Chaos vorhanden. Hoff, dass es da am Sonntag entsprechende Fortsetzung geben wird. Eine Fortsetzung hat es leider aus österreichischer Sicht gegeben, nämlich dass Bernhard Reimann erneut nicht an Spielen der Indianapolis Colts teilnehmen konnte. Wir hatten vor zwei Wochen noch darüber gesprochen, was er für einen exzellenten Start in die Saison hatte. Super Pass-Blocking-Grade, ganz noch keinen Sack zugelassen, ganz wenig Pressures. Also exzellenter Start in die Saison. Und jetzt hat er die Spiele gegen die Rams und gestern gegen die Titans verpasst, laboriert weiterhin an einer Gehirnerschütterung. Jeder weiß natürlich auch, wie hartnäckig das ist, aber hattest du auch mal in deiner Karriere mit einer Gehirnerschütterung zu kämpfen?
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Bernhard das so behandelt. Also ich weiß nicht, ob das seine Entscheidung ist oder vom Team, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass er nicht aufs Feld zurückrusht und sagt, boah, ich muss unbedingt. Und ich bin mir sicher, dass er das sagt, aber ich finde es gut, dass wer auch immer das ist, der ihn da jetzt noch nicht aufs Feld lässt. Und wenn es sein muss, dann dauert es halt so lang und die Gesundheit ist auf jeden Fall wichtiger, vor allem wenn man so einen guten Start in die Saison hat und bewiesen hat, dass man da auf jeden Fall hingehört und nicht, nicht zwingend Angst haben muss, dass der Platz einem gestohlen wird. Ich persönlich wurde da noch verschont damit. Zumindest in Amerika war da noch nichts, was irgendwie diagnostiziert wurde und zu Hause sowieso nicht, aber zu Hause wird das auch nicht so nachverfolgt. Also ich glaube, wenn man zu Hause K.O. geht, ja, dann sagt jeder, okay, du hast eine Gehirnerschütterung, aber sonst eher weniger. Aber ja, ich wurde da noch verschont damit, zumindest mit so einer starken, wo ich selber gespürt habe, okay, jetzt habe ich irgendwas.
Es ist so ganz nebenbei wirklich auffällig in dieser Saison, dass es, glaube ich, noch niemanden gab, der sich an einem Spieltag eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, um dann die darauffolgende Woche auch zu spielen. Also kann mich jetzt jemand eines Besseren belehren, aber ich glaube, das gab es in dieser Saison wirklich noch nicht. Und wir alle erinnern uns daran, wie vergangenes Jahr an einem Sonntag sich Tua Tagovailoa eine Gehirnerschütterung geholt hatte, dann vier Tage später beim Thursday Night Football Spiel gegen Cincinnati, dann auf einmal mit diesem Fencing Move mit einer weiteren Gehirnerschütterung on top von einer vermutlich nicht auskurierten Gehirnerschütterung dann am Boden gelegen ist und sich die ganze Nation irgendwie Sorgen um das, nicht die Football-Karriere, sondern generell nur das Wohlergehen von Tua Tagovailoa gemacht hat. Da sind offenbar die richtigen Schlüsse bei der NFL gezogen worden, dass man da nichts dem Zufall überlassen möchte, dass in jedem Fall auch eine volle Woche pausiert wird und nicht gleich das darauffolgende Spiel es dann wieder die Freigabe für jemand mit Gehirnerschütterung gibt. Gleichwohl drücken wir Bernhard Reimann an dieser Stelle natürlich auch weiterhin die Daumen, hoffen, ihn sehr bald wiedersehen zu dürfen. Allerspätestens dann am 12. November 2023. Da folgt dann das Gastspiel der Indianapolis Colts gegen die New England Patriots In Frankfurt gibt es, glaube ich, einen eigenen Reimann-Charterflug, der von Wien Richtung Frankfurt abheben wird, nur um ihm dort auch entsprechend die Daumen zu drücken. Und wir bei Winter Day Football O'Clock haben das zum Anlassfall genommen, am Vortag auch schon ein klein wenig für Stimmung zu sorgen in der Main-Metropole. Wir haben es letzte Woche groß ankündigen dürfen. Es gibt ein Winter Day Football O'Clock on Tour. Wir kommen nach Frankfurt, heißt wir, der Podcast Tross. Du wirst in Frankfurt dann auch vor vielen Fans und ja, die Gästeliste, die ist schon prall gefüllt. Das liegt natürlich auch daran, dass Winter Day Football O'Clock on Tour powered by the German Bird Gang ist und die haben natürlich auch ordentlich die Werbetrommel gerührt, der größte Arizona Cardinals Fanclub im deutschsprachigen Raum, und die wissen natürlich auch, dass du dort Rede und Antwort stehen wirst. Du wirst am Vortag des Cardinals-Spiels gegen die Atlanta Falcons ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern und uns mitnehmen, was die Game Day Preps auch entsprechend anbelangt. Und vergangene Woche haben wir gesagt, es wird ab jetzt jede Woche ein neuer Gast revealed, enthüllt. Und es wird an jedem 11. November im O'Reilly's Pub am Hauptbahnhof Nummer 4 einen ganz besonderen Gast geben, auf den ich mich sehr freue. Es ist nämlich der Head Coach von Team Austria. Max Sommer und seine Mannen schicken sich am 28. Oktober an, endlich, aus österreichischer Sicht muss man fast schon dazu sagen, Europameister zu werden. Und möglicherweise wird er dann dort in Frankfurt als frisch gebackener Europameister oder European Championship Winning Head Coach sitzen. Möglicherweise auch nur als Runner-up, hoffen wir aus heimischer Perspektive ja nicht, aber das Spiel muss erstmal geschlagen werden. Du hast gesagt, du wirst bei deinem Auftritt ganz viel Energie bringen. Was glaubst du, wird Max Sommer mitbringen? Du kennst ihn sehr gut, hast auch schon unter ihm gespielt. Was wird er mitbringen, außer hoffentlich einen EM-Titel?
Also wenn er die Energie von seinen Halbzeit- und Vorspielreden dorthin mitbringt, dann wird er, glaube ich, meine Energie ums Doppelte oder Dreifache übertreffen. Aber sonst kenne ich den Max Sommer einfach als Football-Fanatiker. Ich glaube, das trifft es am besten. Der sich richtig gut auskennt und ich glaube, mit dem kann man auch richtig gut über Football plaudern und natürlich auch Fragen stellen, wenn man ein Fan ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Edition zu diesem Talkboard.
Ich glaube, es ist ein Event von Football-Fanatikern für Football-Fanatiker. Und wenn man sich so ein klein wenig zu Gemüte führt, wer sich aus der Szene schon angekündigt hat, ob das ein René Bogner ist, ob das ein Carsten Keller ist, ob das eine Sarah Jüttner ist, schon ein klein wenig das Who is Who der Twitter-Szene. Flo Kaiser von der Footballerei hat gestern gemeint, dass er sich das auch zu Gemüte führen wird. Das macht ein klein wenig stolz. Und gibt dann noch ein klein wenig mehr Motivation, tolle Gäste verkünden zu dürfen. Kommende Woche gibt's einen weiteren Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, euch ihn endlich kredenzen zu dürfen. Würde meinen, für diese Woche belassen wir es bei erneut der guten Stunde, die es geworden ist. Also ob wir so eine Body Clock hätten, die uns immer sagt, weißt du was, lass uns eine Stunde guten Football Talk machen. Wir hören uns in exakt einer Woche an dieser Stelle wieder. For the time being, immer wieder schön, mit dir über American Football plaudern zu dürfen.
Es hat mich auch sehr gefreut und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Football. He's at the 30, he's at the 20, he's got the first time. Who's second on the clock? Football. Football.